Ernährung.
Hochkalorisch, die fette Aminosäuren, Kohlenhydratanteil.
Da freut sich der Darm halt auch.
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin.
Moin, Jan-Karl.
Einen wunderschönen guten Tag, Martin.
Oder die Tage. Guten Abend besser, ne?
Ja, wir treffen uns ja meistens abends, da hast du recht.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wann die Hörer es hören, morgens oder abends. Egal, bei uns ist abends, ja. Wie geht's dir?
Ja, ich bin Zustand nach Dienst mal wieder. Hatte einen fantastischen Tag auf unserer Intensivstation heute mit vielen Highlights, so wie das häufig ist. Und freue mich sehr, dass wir es wieder geschafft haben zu podcasten. Ne?
Ja, ich auch. Ist ein schönes Gefühl, macht Spaß.
Ja. Genau. Und wie in unserem Teaser schon angekündigt, wollen wir jetzt unsere Reihe mit dem Fast Hack sozusagen anfangen. Und heute steht das F an. Jan-Karl, wofür steht das F?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die mir einfallen würden, aber ich wäre tatsächlich beim Feeding. Also wir würden gerne über Ernährung in der Intensivmedizin sprechen.
Ja,
in der Tat. Spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema und ich sag vorneweg immer wieder, das mag jetzt ketzerisch sein, ich glaube persönlich, auch wenn ich das vielleicht auch schon länger mache, ich glaube, dass wir einen Teil dieser ganzen Intensivmedizin nur im Ansatz verstehen. Aber es gibt ein paar Punkte, von denen wir wissen, dass sie extrem wichtig sind und wenn man da viel richtig macht, hat man schon ganz viel gewonnen und das ist halt ein Teil ist Ernährung. Es gibt ein paar andere Punkte, die in diesem Fast-Hack-Akronym auch rauskommen. Es sind viele Sachen, die sind eine Blackbox. Mhm. Da ist immer die Frage, da gibt es kaum Studien zu, da kann man lange spekulieren, soll ich das jetzt machen und nicht machen und es geht hin und her, das kennt jeder in der Intensivmedizin. Mhm. Aber Ernährung ist einfach, ja, wie im Alltag auch, ne?
Ja.
Wenn ihr nichts isst,
läuft es nicht.
Raus schlecht.
Genau, ja. Wird schwierig.
Ne? Von daher Ernährung, genau.
Spannendes Thema. Genau, du nenn mal so ein paar Zahlen. Woran orientiert man sich? Was ist so der Grundbedarf, den ein Patient beziehungsweise der jeder von uns so hat? Was sind da so die Zahlen, an denen man sich orientiert?
Also ich glaube, wenn wir mal anfangen, über das Thema zu sprechen, muss man einmal überlegen, was brauchen wir eigentlich so tatsächlich in unserem Alltag und welche Phasen der Erkrankung gibt es eigentlich, weil davon ist ja eine Menge abhängig, wie und wann ich anfange zu ernähren.
Ja.
Und jetzt muss man sagen, ist der kritisch kranke Patient, der auf der Intensivstation ist, ich rede jetzt mal nicht von den Patienten, die vielleicht nur eine Nacht bei uns verbringen, aber tatsächlich die Patienten, die von denen man weiß, das kann auch ein Aufenthalt von 7 Tagen werden oder auch mehr. Mhm. Septischer Schock beispielsweise. Mhm. Und dann durchlaufen diese Patienten unterschiedliche Phasen der Erkrankung. Und häufig ist es so, wenn sie in dieser Akutphase der Erkrankung sind, dann sind sie letztendlich in einer extremen, ja, teilweise ja im Schockgeschehen und haben eine ausgeprägt katabole Phase. Das heißt, es ist eine Phase, wo der Körper eine Insulinresistenz aufweist, wo er aus eigenen Reserven sehr viel Zucker, Glucose mobilisiert.
Und im Prinzip Muskeln und Proteine abbaut, ne, in dieser Phase.
Ja, genau. Also der geht in der Phase sicherlich in ein körpereigenes Energiedefizit.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass man in dieser Phase die Patienten eigentlich nicht adäquat ernähren kann, auch wenn wir wissen, dass sie vielleicht extrem viel oder sehr hohen Energieumsatz in dieser Phase haben. Aber da können wir gleich mal drauf eingehen. Das macht es schwierig in dieser Phase, und das sind meistens so die ersten 24, 48, 72 Stunden, wo das schwierig ist, diese Patienten tatsächlich adäquat zu ernähren, also adäquat hinsichtlich ihres Energiedefizits. Danach kommt eine Phase, wo sich die Patienten dann stabilisieren im Rahmen ihrer Erkrankung, wenn die Therapie, die wir eingeleitet haben, tatsächlich greift. Und tatsächlich ist es so, dass wir ab dem 5. oder sagen wir 7. Tag eigentlich in diese Phase kommen, wo wir möglichst zusehen sollten, dass wir die Patienten vollständig enteral ernährt haben. Und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, wie viel Energie braucht denn so ein Patient, wenn der auf die Intensivstation kommt.
Ja.
Und ich sag mal, die grobe Faustregel, die wir verwenden, die viele andere, glaube ich, auch nehmen, ist, ich sag mal, im Schnitt irgendwo 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht ist das, was ein Patient, wenn er ruhig im Bett liegt und ja natürlich keine schwere körperliche Arbeit verrichtet, irgendwo verbraucht. Und es gibt
pro Tag.
gibt ja genau pro Tag. Und es gibt andere Messverfahren. Ich kann eine indirekte Kalorimetrie machen, die ist extrem genau, ja, wo ich quasi anhand des Sauerstoffverbrauchs sehen kann, was wie viel Energie hat der Patient tatsächlich, verbraucht er gerade im Moment.
Ja.
Das Problem ist an der Geschichte, dass diese Messungen noch relativ aufwendig sind. Mhm. Und das für alle Patienten einmal konsequent zu machen, ist
schwierig.
Wird man in seinen Arbeitsalltag kaum integrieren ja. können. Aber das ist eine extrem elegante Messmethode.
Mhm.
Gibt andere Verfahren, aber da kannst du ja sonst gleich noch was zu sagen. Man kann auch über das abgeatmete CO2, wenn Patienten vollständig oder intubiert beatmet sind,
ja. ne,
wo ich anhand der volumetrischen CO2-Kurve oder des CO2-Ausatmung pro Minute letztendlich auch einen Rückschluss auf meine Energiebilanz ziehen kann.
Ja.
Es gibt Formeln, mit denen man anhand der Körpergröße, des Gewichts, des Alters das versucht zu berechnen. Soweit ich das gelesen habe, auch in den aktuellen Veröffentlichungen oder auch in den entsprechenden Guidelines, ob das die europäische Guideline ist, die amerikanische oder auch die deutsche Fassung, ist eigentlich kein Verfahren dem anderen so wirklich überlegen. Also ich persönlich kenne keine Studie, die gezeigt hat, wenn du es, was die Berechnung dieses Kilokalorienbedarfs angeht, dass man sagt, du musst auf jeden Fall die indirekte Kalorimetrie machen, weil sonst kommst du sonst findest du es nicht raus. Also an den Outcome-Daten, die mir bekannt sind, sieht man das nicht.
Nee, was ich gelesen hatte, war, dass das die direkte oder die indirekte Kalorimetrie die wohl das genaueste, ja, wunderbares Wort, das genaueste Verfahren wohl ist, aber wie du sagst, sehr, sehr aufwendig einfach zu betreiben und deshalb, sage ich mal, im klinischen Alltag für die meisten eher unpraktisch anzuwenden ist. Ne? Wie du schon gesagt hast, finde ich diese Faustformel 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag als Grundumsatz eigentlich ganz gut. Und wenn man sich dann orientiert, wie du das schon eingangs erklärt hast, in welcher Phase wir uns dann der Erkrankung befinden, sprich sind wir in der akuten Katabolenphase am Anfang, und man dann hingeht und überlegt, okay, das ist das, was die Studien ja auch zeigen, dass ich so früh wie möglich im Prinzip auch mit einer enteralen Ernährung anfangen soll, sprich innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden und sei es nur mit einer Zotten-Ernährung, weil das Outcome der Patienten deutlich verbessert in jeglicher Hinsicht.
Kannst du für den Zuhörer kurz erklären, woran das aus deiner Sicht liegt oder warum profitieren die Patienten davon? Ich könnte ja auch sagen, ich ernähre die von Anfang an direkt parenteral, ist doch auch schön.
Ja, also ich denke, wir wissen ja, dass der Darm eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserem Organismus spielt und wenn der sozusagen nichts zu tun bekommt und es dann zu Zottenatrophie kommt, von da aus dann zu Translokation, Dislokation von Bakterien, die primär erstmal unserem Körper gar nichts Böses wollen, aber dann in Bereiche des Körpers vordringen, wo sie dann doch dem Menschen Schaden zuführen. Aber auch die Studien sagen, dass Patienten, die früh enteral ernährt werden, deutlich weniger Pneumonien entwickeln, deutlich weniger Ileus-Symptomatiken entwickeln und das grundsätzliche Outcome, so zeigen die Studien, deutlich besser ist, als wenn die Patienten nicht ernährt werden. Ja. Oder aber auch im direkten Vergleich zu der parenteralen Ernährung zeigt die enterale Ernährung deutliche Vorteile und auch in den Studien ein besseres Outcome auf, ja.
Ja, ist das Outcome, das ist das eine und das andere ist tatsächlich auch die Kosten sind nochmal völlig unterschiedlich. Ja. Also auch die Kosten für eine parenterale Ernährung sind ein Vielfaches höher.
Mhm.
Darf man an der Stelle nicht vergessen. Mhm. Und ich habe eine Lösung, die direkt irgendwo in meinen Blutstrom eindringt. Also auch da ist ja immer die Gefahr der Kontamination und Ähnliches mitgegeben. Ja. Von daher ist die, und das kommt auch in allen Guidelines raus, immer wenn man kann, möglichst frühzeitig enterale Ernährung.
Wie gesagt, 24 bis 48 Stunden.
Ja, genau. Wie würdest du denn jetzt so eine Ernährung starten? Also wie läuft das?
Ja, also meistens, wir haben die Patienten ja eine Magensonde und ich würde die über die Magensonde starten. Und ich würde schauen, wenn ich den Patienten zu mir komme, der im septischen Geschehen ist, und ich das Gefühl habe oder anhand der Parameter, die ich erhebe, wie den Katecholaminbedarf, wie den Volumenbedarf, dass der Patient sich langsam in eine Phase bewegt, wo er sich stabilisiert, Katecholamine vielleicht schon leicht rückläufig sind, würde ich zumindest so früh wie möglich, sprich 24 bis 48 Stunden nach Eintreffen auf der Intensivstation mit einer Zottenernährung so beginnen, so 10 bis 15 Milliliter pro Stunde mit der Sondenkost beginnen. Die Guidelines oder die Studien sagen, so im Schnitt sollte man in der Akutphase, in dieser katabolen Phase, circa 50%, sprich 12,5 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag dem Patienten zukommen lassen, weil sie auch im Prinzip nicht in der Lage sind, mehr aktuell zu verstoffwechseln. In den darauffolgenden Tagen kann man dann das so ungefähr bis auf 70% erhöhen, sprich 17,5 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann, wie du schon sagtest, wenn wir dann so in die Phase kommen, wo es dann in der die anabole Phase geht, wo der Körper wieder Energie braucht, um auch wieder die verlorene Muskelmasse und die Reserven sozusagen wieder aufzufüllen, dann macht es auch Sinn, den Patienten dann voll mit den 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht zu ernähren. Wenn man das Ganze dann genau...
Bitte? Ja. Nee, mach ich weiter, Entschuldigung.
Wenn man das Ganze dann genau messen will, ist das, was du halt sagst, Parameter, an denen man sich orientieren kann. Du hast das schon angesprochen, ist dieses Volumen CO2. Und da gibt es diese elegante Formel im Prinzip. Ich kann mir auf den Beatmungsgeräten, auf den moderneren, dieses Volumen CO2 als Wert anzeigen. Nehme dann im Prinzip den Mittelwert ungefähr der Atemzüge, das Volumen CO2, multipliziere das mal 8,2 und dann habe ich grob den aktuellen Kalorienbedarf des Patienten. Kann aber auch hingehen und sehe das auch am Insulinbedarf, sprich, wenn ich den Patienten voll ernähre und ich habe sehr, sehr hohe Zuckerwerte, spricht es auch eher dafür, oder habe einen sehr hohen Insulinbedarf, spricht es halt auch eher dafür, dass der Patient in der aktuellen Phase vielleicht zu viel Ernährung zugeführt bekommt und gar nicht in der Lage ist, das zu verstoffwechseln aktuell.
Ja, das habe ich ein ganz guter Zielparameter, sich ein bisschen am Insulin zu orientieren. Ja. Wie viel Insulin braucht der Patient tatsächlich? Ist in der deutschen Guideline auch ganz schön abgebildet, gibt es ein schönes Flowchart zu, können wir wahrscheinlich auch sonst in die Shownotes mal mit reinnehmen. Ja. Es gibt noch zwei, drei andere schöne Paper, die wir gefunden haben, die wir da mit reinnehmen, ja, die eine schöne Übersicht geben über die Thematik. Ja. Insulin, genau, ist ein Einsteuerungsmechanismus. Das finde ich, was wir bei uns im Alltag etabliert hat. Ich weiß nicht, ob es viele andere vielleicht auch so machen. Es gibt ja nicht den einen guten Parameter, der einem anzeigt, jetzt ist er ideal ernährt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie viele Kilokalorien man braucht, wir wissen um die 25. Da habe ich einen Verbrennungspatienten, der braucht sicherlich noch viel, viel mehr. Da habe ich Patienten an einem Dialysegerät und einem extrakorporalen Verfahren, wo noch Proteine letztendlich verlustig sind, muss ich die entsprechend auch noch substituieren. Habe ich vielleicht ein offenes Abdomen, habe viel Aszites, der ausströmt, einfach Wundsekret, auch da gehen Proteine verloren. Also ich glaube, da muss man entsprechend zum Teil auch diesen Kilokalorienbedarf nochmal mit anpassen. Was sich aus meiner Sicht so ein bisschen bewährt hat, es sind alles nur Krücken letztendlich, wenn man so will, aber es sind immer einzelne Puzzlebausteine, die dazu beitragen. Also wenn wir dem Patienten, wie du gesagt hast, zum Beispiel über eine Magensonde ernähren und nach die Kilokalorien steigern können, weil er sich aus dem Schockgeschehen erholt, weil die Grunderkrankung zurückgeht oder die Erkrankung, warum auf der Intensivstation das zurückgeht. Was ich mache in so einer Phase häufig, dass ich mir im Prinzip täglich einmal auch das Gesamteiweiß angucke. Mhm. Also man kann auch, andere gucken sich das Albumin mit an, bei uns hat sich das Gesamteiweiß ein bisschen eingebürgert. Und wenn ich sehe, dass das von Tag zu Tag ansteigt und nicht abfällt, denke ich immer schon, da sind wir erstmal auf einem ganz guten Weg. Ne? Zum Teil macht der Körper sicherlich selber. Ich habe vielleicht auch ein bisschen noch, wenn ich vom Volumenstatus her frühzeitig deeskaliere, ziehe Flüssigkeit raus, steigt natürlich der Proteingehalt auch so ein bisschen an. Aber grundsätzlich sehe ich auch, ob meine Ernährung, was das Gesamteiweiß angeht, ob das greift. Mhm. Ein anderen Punkt, und es bleibt auch eine Krücke, ist aber beispielsweise der Harnstoff, den ich mir angucken kann. Habe ich einen Patienten, der jetzt nicht im Nierenversagen ist, also nicht im akuten Nierenversagen, normale Nierenfunktion hat und ich sehe, dass der Harnstoff anstelle von Abfallen eigentlich täglich weiter ansteigt, dann kann das durchaus ein Zeichen sein, dass ich eine nicht adäquate Proteinzufuhr oder auch eine zu geringe Kilokaloriezufuhr habe. Weil das Problem ist, der Körper fängt an, am Ende die Proteine, die er nun einfach braucht, sich zu besorgen. Und das macht er, indem er einfach Muskelmasse abbaut. Ja. Und das Endprodukt ist am Ende Stickstoff, der frei wird. Ja. Und das sehe ich letztendlich auch an einem ansteigenden Harnstoff. Also das kann so ein indirektes Zeichen sein für unter Umständen auch eine inadäquate Ernährung. Und ich fand das in der einen Zusammenfassung ganz schön, die gezeigt haben, dass es, und das hängt sicherlich von der Krankheitsschwere ab, aber es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass man teilweise pro Tag bis zu 1 Kilo Muskelmasse quasi verliert. Über diese autolytischen Prozesse, weil der Körper einfach diese Proteine sich irgendwo hernehmen muss, wenn er sie nicht adäquat kriegt. Also das ist schon immens viel, ne?
Ich finde das auch ganz spannend. Man unterliegt ja auch oft dem Mythos, wenn man da einen Patienten liegen hat, der sehr adipös ist, eher dazu zu neigen und zu sagen, ja, der braucht jetzt gar nicht so viel Kost, weil der bringt ja schon ganz viel sozusagen mit. Der kann, hat ja Reserven sozusagen. Ja. Aber das ist ja der Trugschluss, dass im Prinzip erstmal die Muskelmasse abgebaut wird, bevor es an die Fettreserven geht und das den Patienten nach hinten auch rauswirft. Das heißt, selbst ein adipöser Patient muss adäquat ernährt werden und zu sagen, nee, der bringt ja genug Reserven mit, da können wir, das kann man entspannt sehen, ist oft dieser Trugschluss, der immer noch in den Kopf.
Gewichtsverlust ist sicherlich wünschenswert. Aus meiner Sicht einer der schlechtesten Zeitpunkte, damit anzufangen, ist auf einer Intensivstation.
Absolut.
Hat sich nicht bewährt. Nee. Genau. Du hast über die Magensonde gesprochen, genau, jetzt ist ein Teil der Patienten sicherlich natürlich auch, hat keine Magensonde, oder ist wünschenswerterweise ja vielleicht auch einfach nicht beatmet.
Aber wir sehen ja häufig, ne, den kritisch kranken Patienten erstmal, ne? Aber richtig, klar.
Genau, wenn man am Anfang, ist das so, alle versuchen natürlich möglichst schnell auch unter Umständen diesen Beatmungsschlauch zu verlieren. Das, was wir aber auch sehen, ist, dass Patienten häufig auch aufgrund, wir müssen nicht mehr beatmet sein, aber das, was wir häufig sehen, weil wir mittlerweile auch regelhaft danach screenen, dass Patienten eine Dysphagie haben und tatsächlich sich auch verschlucken. Und das ist auch ein so ein Punkt, wo wir dann die Patienten, um sie adäquat ernähren zu können, über eine Magensonde ernähren, ne? Die wir einlegen. Die Guidelines sagen, wenn wir ernähren, sollte man das erstmal mit einer normokalorischen Lösung nehmen, also im Allgemeinen irgendwo eine Kilokalorie pro Milliliter. Mhm. Es gibt aber sicherlich auch Gründe, an einem gewissen Punkt zum Beispiel zu sagen, ich verändere das und gehe auf eine eher Ernährungsform, die einen höheren Energiegehalt hat. Das ist, wo man ein bisschen aufpassen muss, die haben häufig, das ist sicherlich vom Hersteller vielleicht abhängig, aber zum Teil eher einen höheren Kohlenhydratanteil, um diese Energiedichte hinzukriegen, und sparen unter Umständen eher am Protein. Mhm. Am Protein sparen ist
auch nicht so
nicht gut. Mhm. Ja, das muss man einfach tatsächlich gut im Blick haben. Das kann einen Vorteil bringen bei Patienten, die unter Umständen einfach, die man schon versucht negativ zu bilanzieren, ne, weil sie in der Phase sind, wo sie den Volumenüberschuss möglichst schnell wieder loswerden müssen.
Da fallen mir jetzt zum Beispiel die ARDS-Patienten ein oder die Covid-Patienten.
Ja, ne? Zum Beispiel. Oder ich habe einen ARDS-Patienten, den ich zwar auch ernähren kann und auch soll, auch enteral ernähren kann. Den darf ich nebenbei auch in Bauchlage ernähren, wenn ich eine vernünftige Magen-Darm-Passage habe. Es gibt keinen Grund, das nicht auch in Bauchlage zu tun. Ja. Aber das sind natürlich Patienten, wo ich versuche, Volumen einzusparen. Und da kann sich natürlich eine hyperkalorische oder eine höher kalorische Lösung anbieten. Ist nicht der Standard, um da direkt mit zu starten, aber kann sich im Verlauf anbieten. Wir haben bei uns zum Beispiel auch eine Lösung, die hat auch ist auch hochkalorisch. Die hat unter anderem auch den Vorteil, dass sie zum Beispiel relativ wenig Kalium zum Beispiel hat. Ne? Und dann denke ich immer an so Patienten, die schon dialysepflichtig sind, wo ich nicht so viel Volumen unter Umständen geben will, wo ich man zum Teil auch noch ein bisschen am Kalium spare. Das sind aber dann einfach wirklich individuelle Betrachtungen, die dann da reinkommen.
Ja. Ne?
Klassischer Weg ist, ja, mit der normalen Ernährungslösung zu starten und über die Magensonde. Wo wir an dem Punkt sind, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wir haben aber auch natürlich ganz viele viszeralchirurgische Patienten, die sind alle irgendwo am Darm operiert worden. Dann gibt es bestimmt auch noch Chirurgen, die sagen, oh, den lassen wir aber erstmal 5 Tage nüchtern, fangen wir direkt mit der parenteralen Ernährung an. Finde ich ja immer schwierig dann in solchen Fällen.
Ja.
Widerspricht auch so ein bisschen den aktuellen Fast-Track-Konzepten. Ja. Ich finde, das kann man, ne, und das haben die Chirurgen letztendlich oder chirurgische Kollegen ja selber sich mit auf die Fahne geschrieben, und da ist es klar drin beschrieben, fang sogar am OP-Tag schon mit oraler Kost an, wenn es möglich ist. Ne? Ja. Also hängt sicherlich vom Krankheitsbild ab, aber da gibt es eigentlich kaum noch Kontraindikationen, das nicht zu tun. Wie gehst du damit um, wenn aber so ein Patient jetzt Reflux hat oder die klassische Oberbauchatonie? Ne? Der führt nicht ab, da hat es eine ordentliche, ne? Also ich denke jetzt an die Pankreas-OP, Magen-OP. Wir sehen es ja auch bei den Kolon-Operationen durchaus, dass die Patienten nach 2 Tagen oder schon am ersten Tag ordentlich einfach eine Darmparalyse haben. Wie würdest du die denn dann sinnvollerweise enteral ernähren, wenn wir das möchten?
Also es gibt verschiedene Sondensysteme, mit denen man arbeiten kann. Es gibt Sonden, die haben 2 Lumen, ein zuführendes Lumen und ein abführendes Lumen. Das heißt, ich kann dem Patienten Sondenkost geben, und wenn dann doch es zu Reflux kommen sollte, kann das ablaufen über das andere Lumen. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, postpylorische Sonden zu platzieren. Da gibt es verschiedene Hersteller, die da Systeme anbieten, die man dann zum Teil magnetisch geführt oder über andere Systeme im Prinzip platzieren kann. Um dann
ja, es gibt Videoassistierte, habe ich gesehen. Es gibt tatsächlich, ja klar, es gibt die klassische Gastroskopie, so. Die man machen kann zum Einlegen. Ist natürlich eher aufwendig.
Genau, ne? Oder halt durch die Kollegen, genau.
Wie bei uns haben ein System, was wir tatsächlich über so eine
Ist das magnetisch, oder? Wie fühlt ihr das? Nicht
Nee, das ist nicht magnetisch selber, aber es gibt so ein elektromagnetisches Feld letztendlich. Ach, ja. Also die Sonde hat vorne ist hat so eine kleine Spule und ich kann anhand dieses elektromagnetischen Feldes letztendlich sehen, wo diese Sonde sich befindet. Ne? Und dann geht man letztendlich, wenn man diese Sonde vorschiebt, hat die eine bei erhaltener Anatomie, das muss man an der Stelle immer sagen, ne? Diese Sonden, das würde ich nicht machen, wenn Patienten wirklich am Oberbauch Voroperationen haben, weil dann stimmt es nicht mehr. Aber die kann man sehr schön platzieren, wenn man den Verlauf dann, sagen wir mal, anhand der großen Kurvatur, man merkt irgendwann, wenn man am Pylorus ist mit einem kleinen Widerstand und merkt dann auch, wenn ich ins Duodenum vordringe und durch das duodenale C gehe, das lässt sich eigentlich sehr schön darstellen. Und wenn das gut geht, hat man so eine Sonde tatsächlich auch innerhalb von 10 Minuten gelegt. Also das ist wirklich komfortabel und hat dann die Möglichkeit, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man so eine doppellumige Sonde dann hat, dass ich die eine zur Ernährung nutze und zwar dann direkt quasi ins Duodenum oder Jejunum und den Magen ablaufen lasse.
Genau.
Und ich kann mich an einem Fall wirklich erinnern, den haben wir am Ende, den hatten wir vollständig enteral ernährt, der hatte 5 Liter Reflux und eine völlig adäquate enterale Ernährung über eine postpylorische Sonde. Also das sind Verfahren, die funktionieren.
Und ich kann ja auch die Magen-Darm-Passage auch medikamentös durch MCP zum Beispiel unterstützen, genau, kann aber auch hingehen und einfach vielleicht durch ein regionales Verfahren wie ein PDK durch eine adäquate Analgesie im Prinzip auch dafür sorgen, dass ich eine vernünftige Darmpassage und Darmmotorik herstelle. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt der mobilisierte Patient, da freut sich der Darm halt auch, dass er und ist aktiv und fängt an zu arbeiten, wenn der Patient sich bewegt und anfängt zu arbeiten. Ne? Das ist auch immer so ein Punkt. Umso früher die Leute aus dem Bett kommen.
Punkt, was ich am Anfang angesprochen habe, es gibt nicht viele Maßnahmen, von denen wir zu 100% sicher sind, dass sie wirklich was bringen, aber es gibt die 10 vielleicht, von denen wir wirklich wissen, dass sie was machen. Ja. Und man sieht auch immer diese Verzahnung dann. Ne? Ein Patient, den ich nicht bewege, führt häufig schlechter ab. Ja. Kriegt viel häufiger pulmonale Schwierigkeiten. Ja. Den Patienten, den ich lange beatme, den ich lange sediere, den ich vielleicht auch viel zu tief sediere. Da habe ich viel Opiate unter Umständen. Ich nehme andere Sedativa. Da kann so ein Magen-Darm-Trakt nicht funktionieren. Und das macht auch natürlich die enterale Nahrungsaufnahme viel schwieriger.
Absolut.
Ich meine, der Idealzustand ist ja, wir wollen möglichst schnell diesen Patienten wieder in den Zustand bekommen, in dem wir uns alle befinden. Ne? Wir sitzen auf dem Stuhl, wir können essen, trinken, schlafen, können sprechen. Das ist ja das, was wir von unseren Patienten in kürzester Zeit irgendwann erwarten wollen. Und je schneller wir das hinkriegen, desto schneller kann der selbstständig essen. So, da muss ja das Ziel am Ende liegen. Und das stimmt schon, was du sagst. Ne? Mobilisiere ich nicht, sediere ich sie zu lange.
Bin ich nicht adäquat analysiert.
Apfel, ne? Und genau. Nutze ich Regionalverfahren, die ich einsetzen kann, um Opiate einzusparen. Ja. Also das sind alles Punkte, die da erheblich zu beitragen.
Ganz kurz, lass uns noch ganz kurz über die Proteine sprechen. Wie viel
gibt es man da? Punkt, genau.
Ne, bevor wir zu weit in andere Themenbereiche abschweifen. Man sagt so Bedarf, so ungefähr, je nach Guideline, 1,2 bis 1,5. Bis 2 Kilokalorien, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.
Körpergewicht,
so ungefähr, sollte man den Patienten zuführen.
Eher proteinlastig, genau.
Genau, und das hängt sicherlich auch vom Krankheitsbild ab. Ne?
Sicherlich in den ersten Tagen.
Der verbrannte Patient braucht mehr als
in
der.
In den ersten Tagen ist es wie mit den anderen Kilokalorien auch, die ich, sag mal, im Idealfall irgendwo so bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und erhöhe das dann im Laufe auch der anabolen Phase. Und wenn ich wirklich einen stabilen Patienten vor mir habe, dann ist es je nach Studienlage, was man liest, also immer unter 1,2 Gramm geht eigentlich keiner.
Geht keiner.
Die meisten sind eher bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Und das ist dann relativ viel. Und darum war auch der Punkt, als ich das vorhin gesagt habe, wenn man sich die Proteine ja, den Anteil der Proteine in seiner Nährlösung mal anguckt, das kann ich nur jedem empfehlen, mal zu machen, ob das ein Dreikammerbeutel der parenteralen Ernährung ist, die wir ja eigentlich gar nicht möchten, und sich die auch bei den enteralen Kostformen das anguckt, dann wundert man sich, wenn es gut läuft, kommst du auf ein Gramm.
Ja.
Ein Gramm pro Kilogramm. Mhm. Und das zwingt uns eigentlich dazu, noch zusätzlich Protein zu machen. Ja. Ich habe es eine ganze Zeit lang enteral gemacht, gibt Proteinpulver.
Ja.
Kann man auflösen und auch über die Magensonde verabreichen. Wenn man das zu schnell macht, führt das tatsächlich eher wieder zu Unverträglichkeiten mit Reflux. Es gibt Möglichkeiten, sicherlich auch das zu überlegen, ob ich das parenteral substituieren will. Der Idealfall wäre, bleibe ich auch bei wahrscheinlich eher immer die enterale Form. Da gibt es verschiedene Hersteller. Es gibt zum Teil als Pulver, zum Teil gibt es wirklich Fertiglösungen, die einen hohen Proteinanteil haben, die man dann entsprechend über die Magensonde oder zum Beispiel auch einfach als Getränk anbieten kann. Das ist wünschenswert, genau. Mhm. Es gibt einen Punkt noch, der auch wichtig ist, Aminosäuren oder Proteine. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, okay, dann spare ich mir die Kohlenhydrate, ich mache mal jetzt nur Eiweiß dran. Das ist extrem ungünstig, genau. Also dem Körper nur Eiweiß anzubieten und ich biete ihm keine andere Form der Nahrung an, auch intravenös beispielsweise, ist nachteilig, wird auch von keiner einzigen Fachgesellschaft empfohlen und bevorzugt. Also das ist immer nur in der Kombination mit Fetten und Kohlenhydraten zusammen.
Genau, und dann kommen wir noch zu einem Punkt, ganz kurz, den wir anreißen wollen. Es gibt keine klaren Empfehlungen dazu, ob man kontinuierlich eine enterale Ernährung anbietet über die Magensonde oder ob man das pulsatil beziehungsweise intermittierend gibt. Da ist die Studienlage sehr, sehr heterogen und sieht da jetzt eigentlich aktuell keinen Vorteil für eins der Verfahren. Wir machen es kontinuierlich. Ich glaube, im angloamerikanischen Bereich gibt es auch Kollegen, die machen das eher so pulsatil oder bolusweise, je nachdem. Das ist sehr unterschiedlich, gibt aber noch keine klaren Empfehlungen, was da jetzt der Vorteil ist oder was nicht der Vorteil ist.
Ja. Es gibt noch einen Parameter, den man auch, wenn man ihn, wenn man die Patienten ernährt, eigentlich durchaus regelhaft mal mitbestimmen sollte, ist das Phosphat. Man erlebt immer wieder, dass es auch eine entsprechende Hypophosphatämie geben kann. Da wird auch empfohlen, das entsprechend auszugleichen. Es gibt Phosphatlösungen, die man geben kann. Wir nutzen die teilweise im Perfuso. Man kann sie zu den, kann die als Kurzinfusion im Prinzip mitgeben. Es gibt ein paar andere Punkte. Vitamine, Spurenelemente sind in vielen dieser Nährlösungen drin. Es gibt keine aktuelle Empfehlung, dass man jetzt zusätzlich noch hochdosiert Vitamin C und Selen. Die Datenlage, da gibt es nichts zu, ist auch von keinem wirklich empfohlen. Ist auch, was die Fette angeht, wenn man darauf eingeht, auch diese Omega-3-Fettsäuren, Fischöl, wird kontrovers diskutiert. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das vielleicht einen Vorteil bringen kann. Andere haben zum Beispiel eher ein negatives Outcome damit assoziiert. Also von den, soweit ich das weiß, von der europäischen und amerikanischen Gesellschaft wird es nicht empfohlen. Glaube ich, nutzt das, was drin ist.
Ja.
Genau.
Ja. Was noch ganz
was wichtig, man überlegen kann, sicherlich, ist, wenn ich Patienten habe, die, und das hängt immer davon ab, auch sag mal, wie unterernährt sie unter Umständen in so ein Krankenhaus oder zu uns auf die Intensivstation kommen. Da habe ich einen sehr pflegebedürftigen Patienten, der von Hause aus schon einfach sehr unterernährt ist. Da muss ich natürlich nochmal einmal gucken, muss ich tatsächlich teilweise noch auch Vitamine, wenn sie ein Defizit haben, dann substituieren. Wir kennen das, wenn wir Patienten haben, die alkoholkrank sind, dass sie häufig einen Thiaminmangel haben. Genau, Vitamin B12, ich habe so ein paar Sachen ja, die ich am Blutbild auch sehen kann, aber man kann auch diese Vitamine tatsächlich einfach mal konkret messen, wenn ich da einen Verdacht habe, und dann würde ich das gezielt substituieren. Ich würde jetzt nicht allen blind einfach immer das Thiamin geben, B1, das wird keinen Vorteil bringen, aber im Einzelfall danach zu gucken, sicherlich sinnvoll.
Du sprachst gerade noch in so einem Nebensatz einen ganz interessanten Punkt an. Wir reden jetzt immer die ganze Zeit über die Patienten, die über Magensonden ernährt werden.
Ja.
Was auch sicherlich eine Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass der delirante Opa, dem ich das Essen vor den Tisch hinstelle, dass der eigentlich der essen kann, dass der auch seine Kalorien zu sich nimmt. Ne? Das sind auch Patienten, wo wir vigilant sein müssen und darauf achten müssen, dass der ja auch seinen täglichen Kalorienbedarf zu sich nimmt. Und das wird natürlich dann schwierig zu ermessen. Sind jetzt 2 Scheiben Brot mit Marmelade zum Frühstück, reicht das, um den Bedarf abzudecken? Wie ist das mit dem Mittagessen? Hat er nur 3 Löffel Suppe gegessen oder hat er die Suppe ganz gegessen? Da kommen auch unsere Kollegen aus der Pflege mit ins Spiel, wo die eine wichtige Rolle einfach spielen und auch da einen Blick drauf haben. Und da müssen wir auch als Ärzte nochmal vigilant sein, zu sehen, naja, passt das ungefähr von dem, was er oral zu sich nimmt, selbstständig mit dem, was er im Prinzip auch an Kalorien jetzt in der Phase, in der er ist, auch braucht. Ne?
Ja, dann wird es nämlich nicht mehr Vigilanz, so einfach. Ne? Die Vigilanz für Ernährung einfach zu schärfen, ist extrem wichtig. Wenn man mal, und das sind Umfragen, die sind sicherlich ein paar Jahre älter, und wenn man sie jetzt machen würde, kommt sie wahrscheinlich immer noch zum ähnlichen Ergebnis. 80% unserer Patienten sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht adäquat ernährt.
Das glaube ich auch.
Das heißt nicht, dass es alle jetzt komplett falsch machen, aber es gibt immer wieder ja Gründe, warum man dann doch diese enterale Kost oder einfach nicht weiterführen kann. Da ist die geplante Intervention mit dem CT, da ist ein MRT-Termin noch anberaumt, da soll es ein TEE geben. Ich will diesen Menschen noch bronchoskopieren, wenn er jetzt wach ist und nicht beatmet ist.
Und es sind auch die Mythen, operiert werden. Die Mythen, die immer noch in den Köpfen schwirren.
Und immer wieder... Genau, und immer wieder wird alles pausiert und fangen und dann machen wir es später und habe ich noch vergessen.
Ja. Und er hat vielleicht ein bisschen Reflux, wie viel ist es denn? Naja, es war jetzt über den Vormittag 100 Milliliter, ich habe die Sonnenkost pausiert, muss man nicht unbedingt. Ja. Ne? Oder wie du sagtest, auch in einem Nebensatz, auch in Bauchlage darf man, wenn die Magen-Darm-Passage intakt ist, die Patienten voll enteral ernähren. Auch der adipöse Patient, der da liegt, braucht seine 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.
Genau.
Ne? Nicht, nein.
Unter einer NIF-Therapie. Patienten, die unter einer NIF-Therapie adäquat sind oder ausreichend Schutzreflexe haben, die jetzt nicht nach zusätzlichen hohen Sedierungsbedarf haben, den wir ja sowieso eigentlich gar nicht wollen, aber der Patient, der wach und ansprechbar ist und die NIF im Prinzip zur Unterstützung braucht, weil er ein mechanisches Atemproblem hat oder ein Atemversagen hat, respiratorisch insuffizient ist, darf trotzdem ernährt werden. Ja. Der ist in der Lage, sich diese Maske runterzunehmen, der kann sich bemerkbar machen. Ja. Ich würde das sicherlich kritisch betrachten bei einem Patienten, der sehr vigilanzgemindert ist oder insgesamt vigilanzgemindert ist, der vielleicht schon eine Dysphagie hat, der
dann
noch eine ausgedehnte Magen-Darm-OP hatte.
Keine Frage.
Das muss man sich gut überlegen, ist das der adäquate Patient, den ich dann noch, je nachdem wie viel, enteral unter so einer nicht-invasiven Beatmungstherapie beatmen möchte. Keine Frage. Aber das sind die meisten Patienten nicht.
Und Zotte geht immer oder fast immer.
Ne? Ja.
Zotte geht fast immer. Na. Du, prima. Jetzt habe ich schon ganz viel dazu gesagt, zu dem Buchstaben F. Was kommt denn in der nächsten Folge für ein Buchstabe?
Womit hat es da auf sich? Da gibt es dann das A und S. Und es gehört irgendwo auch zusammen, weil es geht um Analgesie und Sedierung. Und
da sprechen wir dann mal kontrovers drüber.
Ja, eine der Punkte, die... trotzdem wichtig sind. Jeder kennt den täglichen Aufwachversuch. Ja. Die Frage ist, wie viel Sedierung brauche ich wirklich?
Da quatschen wir dann das nächste Mal drüber.
Sind die Patienten adäquat analgesiert? Genau. Das wäre ein Themenkomplex fürs nächste Mal, genau. Zusammenfassend für diese heutige Folge würde ich noch einmal sagen, frühzeitig enteral ernähren. Wenn immer es geht, enteral, parenteral, und da sind wir jetzt gerade nur wenig drauf eingegangen, und wenn man sich die Guidelines durchliest, hat die Parenterale auch einfach einen Stellenwert, der ist nicht so immens hoch. Ja, es gibt die Momente, wenn es gar nicht anders geht, der Patient zu viel Reflux hat, wie auch immer, es funktioniert alles nicht, dann ist sicherlich die parenterale Ernährung immer besser als gar keine Ernährung. Ja. Also jemanden nicht zu ernähren,
ist das Schlechteste.
Ist, glaube ich, einfach das Schlechteste, was einfach langfristig passieren sollte. Also frühzeitig enteral ernähren. Ganz wichtig, ausreichend auf die Proteine achten, weil die sind meistens dann doch noch immer zu niedrig dosiert. Es an den Bedarf anpassen. Spätestens nach einer Woche sollten die Patienten vollständig enteral ernährt sein. Faustregel 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. Für die Proteine irgendwo zwischen 1,2 bis 1,5 Gramm.
Aktuelles Körpergewicht. Aktuelles Körpergewicht,
genau. Und wir werden in die Shownotes zu dem jetzigen Zeitpunkt aktuellen Guidelines einmal mit reinlegen. Wir können die deutsche mit reinlegen, die europäische und die amerikanische. Ja. Und es gab eine schöne Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 aus Critical Care, die auch nochmal eine schöne Zusammenfassung darstellt, was alles möglich ist und wie man es machen sollte.
Genau. Ja, ja, super, Jan-Karl.
Martin.
Dann sehen wir uns, wie immer, auf der Arbeit.
Wie immer morgen, ne?
Ja.
Ja, ich habe ja sogar Urlaub heute.
Du hast Urlaub. Egal,
wir sehen uns morgen bestimmt.
Bestimmt. Ja. Ich bin auf jeden Fall morgen wieder auf der Intensivstation.
Ja. Hervorragend.
Mach's gut. Und sonst hören wir uns im Podcast, beziehungsweise sehen uns beim Podcasten wieder.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin. Zustand nach Dienst.
Ich habe es eine ganze Zeit lang enteral gemacht. 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Immer wenn man kann, möglichst frühzeitig enterale Ernährung.